Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Heute zu Gast Dr. Kai Fleming von Smart Access. Das ist eine Technologieplattform, die Gründern hilft, System in die Konzeptphase reinzubringen und ein Konzept zu kreieren, was ein Rating bekommt und auf Basis dessen ganz gut abschneidet bei Banken, aber auch bei Versicherungen. Es ist sozusagen eine Plattform, die sowohl den Zugang zu Banken als auch eine Versicherung bietet und auch nach Gründungsphase unterstützt beim Controlling, bei der betriebswirtschaftlichen Abrechnung und. Ganz spannend, weil so Support auf einem ganz vernünftigen Niveau, das fehlt ein bisschen in Deutschland, ist auch für einen Bäcker oder einen Friseur auch sehr hinderlich, da nicht vernünftigen Support zu bekommen. Das möchte Kai verändern und welche Meilensteine und Fehler er gemacht hat, das hört ihr jetzt. Auf geht's!
Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
Servus Kai und willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir heute?
Hallo Florian, gut geht's. Gut geht's nach dem vielen Wasser, geht's halt wieder gut.
Das stimmt, ich hoffe, du warst nicht betroffen.
Am Rand schon, weil es ist kaum was, wo es nicht so viel geregelt hat, aber ich glaube, es wird wieder alles gut.
Drücke ich die Daumen. Ja, dann würde ich gleich sozusagen die erste Frage anschließen. Was heißt denn für dich Gründertum?
Das ist wegen, ja, das ist eine tolle Frage, tolles Wort. Ja, das heißt für uns sehr, sehr viel. Das heißt eigentlich für uns auch das, wenn man sich da ein bisschen auch beschäftigt hat, unabhängig jetzt, ob man in der Familie so einen Selbstständigen hatte oder nicht, ist das für mich immer noch eine ganz tolle Entscheidung. Mit aller Hochachtung, mit sehr viel Mut, die man haben muss, sehr viel Inspiration, sehr viel Leidenschaft, allerdings auch sehr viel Durchhaltevermögen. Und letztendlich können wir auf diese kleinen Unternehmen gar nicht mehr verzichten, weil sie einfach unseren Alltag lösen. Also der Schuhmacher, der Schlüsseldienst, der Reinigungsbetrieb, der Bäcker, der Fliesenleger. Das ist für uns einfach ganz normal, dass man die anruft und dann sind sie da. Aber für diejenigen, die es also wirklich diese Leistung bringen, ist das schon eine sehr große Herausforderung beruflich. Ja. Und auch möglicherweise auch familiär, mit Sicherheit auch.
Ja, das denke ich auch. Und du hast ein Start-up gegründet, um denen zu helfen, den Alltag ein bisschen zu erleichtern. Magst du mal kurz dein Business in einfachen Worten für ein kleines Kind auch erklären?
Ja, gerne, weil wir es auch eigentlich auch runtergebrochen haben, weil es einfach sehr komplex ist. Man könnte sagen, obwohl es ein kleines Unternehmen ist, ist es aber nicht weniger komplex als ein großes Unternehmen, wenn man das Geschäftskonzept ansieht, weil eigentlich eine Rentabilität ist eine Rentabilität, Mitarbeiter sind Mitarbeiter, Liquidität ist Liquidität, also alle die ganzen Begriffe und die ganzen Anforderungen bestehen genauso auch für ein kleines Unternehmen bis zur Wahl der Rechtsform oder Absicherungsthemen. Wir haben uns das einfach leicht gemacht und einfach auch gesehen, dass das eigentlich auch so in der Realität ist. Was passiert? Ein Gründer hat eine Idee. Nehmen wir mal an, diese Idee, die er hat und auf die aufgrund dieser Idee basiert ja schon einige Gedanken, wäre so einzelne Puzzleteile. Die passen vielleicht noch nicht ganz zusammen, die sind auch noch nicht vollständig. Und was ganz wichtig ist, das Bild, was sich da entwickelt, kennt er noch gar nicht. Das heißt, er hat einfach eine Idee und sucht jetzt zu dieser Idee ein Konzept. Wo könnte ich gründen? Brauche ich Mitarbeiter? Wie viel Geld bräuchte ich vielleicht, um dieses Geschäft entsprechend aufzubauen? Wer kann mir die Existenzsorgen absichern? Gibt es überhaupt so etwas? Was sind eigentlich so meine Zielkunden? Gibt es davon genug? Haben die genug Geld? Oder haben sie kein Geld? Dann sind es gar nicht meine Zielkunden, muss ich wieder was Neues suchen. Also man muss sich das halt so vorstellen, dass wir uns auch das so auch selber so auch erstmal auf der Plattform entwickelt haben, dass wir gesagt haben, okay, da ist ganz wichtig, da ist jemand, der will es, der hat Spaß dran, der will sich jetzt beruflich neu vielleicht orientieren oder erstmal orientieren und hat praktisch so eine Tüte mit Puzzleteilen. Man muss sich das vorstellen, man schüttet die dann auf den Tisch und dann versuchen wir, die so ein bisschen zu sortieren. Die passen nicht zueinander, da fehlen noch ganz viele. Und dann bauen wir mit dem Unternehmer, mit dem Gründerunternehmer praktisch diese Puzzleteile zusammen und sehen dann zum Schluss dieses Gesamtgebilde und das ist dann das Geschäftskonzept.
Ja, das klingt ja gut. Und jetzt die Frage, wer schaut sich das Puzzle an und bewertet?
Ja, genau. Und das ist natürlich ein großes Thema, weil es ist sehr komplex. Das heißt, und da kann man sehr viel über Digitales abarbeiten, über Plattformen, über KI, über Automatismen. Aber man braucht auch dann dennoch jemand, der auch einem zuhört, weil ich sage mal auch so gut, wie man sie vielleicht darstellt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis bei aller Leidenschaft und Mut. Man braucht immer noch einen, der vielleicht sagt, das habe ich nicht verstanden. Erklär mir das nochmal. Das ist vielleicht nicht logisch. Auch das könnte zum Beispiel Plausibilitätsprüfung sein, aber irgendwo, wir nennen das also eine hybride Beratung, das heißt sehr stark auf das Digital, auf das Standardisierte, Automatische bezogen, aber es gibt auch immer noch jemand, eine Person, einen Berater, der entsprechend auch das Vertrauen genießt, der dann sagt, genauso machen wir es. Und was noch wichtiger ist, es darf diese Beziehung nicht nur geben in dieser relativ kleinen Konzeptphase, wo man also entwickelt und es läuft vielleicht ganz gut, man ist ganz, ganz überrascht, wie gut es ist, sondern auch danach, weil danach wird es umgesetzt. Das ist noch viel wichtiger, weil dann fühlt sich der Unternehmer extrem allein.
Okay, also ihr seid im Prinzip dann ja die Unterstützung beim Bilden des Konzepts und bei der Umsetzung. Wo siehst du diesen extremen Mehrwert? Wie würdest du den Mehrwert beschreiben?
Also es gibt, vielleicht muss ich da anfangen. Es gibt etwas, was sich irgendwie so ein bisschen so eingeschliffen hat, was aber ein Riesenfehler ist. Ich gebe auch gleich mal ein Beispiel dazu. Viele Unternehmer oder ob sie jetzt schon am Markt sind und sich irgendwie entwickeln wollen oder auch entsprechend irgendwo eine neue Orientierung suchen oder auch Gründer, machen den ganz großen Fehler. Sie orientieren sich unglaublich, was will eigentlich die Bank wissen? Was braucht wohl die Bank, damit sie mich unterstützt? Weil ich brauche sie ja. Weil ich muss ja, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe jetzt geplant und jetzt brauche ich Geld. Also mache ich etwas für die Bank, damit die Bank möglichst schnell und möglichst unkompliziert Ja sagt. Jetzt mein Beispiel. Niemand würde ein Haus bauen, wo er auch in der Regel Geld braucht, externe Finanzmittel braucht, und würde die Steckdosen oder die Türen so setzen, dass der Ansprechpartner bei der Bank sagt, das finanzieren wir. Und er würde sie so setzen, wie er sie haben will. Und was will ich damit sagen? Was wichtig ist, dass das Konzept des Unternehmers ist. Und wenn das gut ist und zu ihm passt, wird jede Bank sagen, das ist gut. Das machen wir, das unterstützen wir, das ist authentisch, das ist ausgewogen, das ist gut. Aber sie erkennt aber auch sofort, wenn das Konzept ein Konzept ist für die Bank.
Ja.
Mit schönen Zahlen, mit großen Bildern, sehr bunt, sehr schick, sehr hübsch, vom Format her gut, erkennen sie sofort. Und deswegen ist halt auch die Ablehnungsquote, das ist natürlich ein Thema, was wir haben, bei Banken für Businesspläne ungefähr bei 80-90%.
Das ist ein Wort, ja.
Ja. Und das kommt auch. Es sind auch schlechte dabei natürlich, aber vieles ist einfach, weil die Bank sieht, dass das Konzept nicht ausgewogen ist. Und der Mehrwert, den wir noch bieten, um es kurz zu sagen, Florian, ist einfach, dass wir mit dem Gründer, mit dem Jungunternehmer gemeinsam ein Konzept entwickeln. Und jetzt kommt ja eigentlich die Gretchenfrage, die eigentlich jeder haben würde. Jetzt ist es fertig, diese E-Akte ist fertig und jeder würde natürlich sagen, Mensch, meinen Sie, dass ich Erfolg haben werde?
Also auch eine Erfolgsschätzung.
Und das haben wir einfach umgesetzt, dass wir gesagt haben, ja, das können wir sagen, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn diese Planung so umgesetzt wird, natürlich bei konstanten Marktverhältnissen, Rahmenbedingungen, dann hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Erfolg. Und das ist das, was natürlich eine unglaubliche Sicherheit für den Unternehmer ausmacht.
Aber das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Also ich auch als Investor, ich traue mir jetzt nicht zu, verlässlich die nächsten 1-2 Jahre vorherzusagen, ob es das Unternehmen noch gibt in 5 und 10 Jahren. Das ist schon deutlich einfacher vorherzusehen. Aber die nächsten 2 Jahre, so ein kurzfristiger Zeithorizont, das ist fast nicht möglich.
Hast du vollkommen recht. Deswegen, Florian, haben wir gesagt, das ist ja eine Momentaufnahme. Es ist dieser Plan, der jetzt in allen Facetten, die es zu überdenken gibt, und das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung oder eine wichtige Errungenschaft, die wir gemacht haben. Wir geben dem Gründer, dem Unternehmer, ein komplettes Bild, an was er denken muss. was möglicherweise in seiner Konzeption beachtet werden muss. Das heißt, das mögen die sehr, das ist sehr hoch eingeschätzt, wo man sagen kann, Mensch, endlich weiß ich, was alles auf mich zukommt. Na gut, ich wusste es schon, es gibt auch diverse Meta-Bücher für diese ganzen Themen, Unternehmer von A bis Z, etc., gibt es ganz viel. Aber es muss ja auch zu meinem Konzept passen. Und die Fragen, die wir stellen, passen, sind auf das Konzept ausgerichtet. Und natürlich ist ein Thema, wenn du einmal ratest, also sprich, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt eine situative Bewertung, das ist das unser Ansatz, wo wir sagen können, das führen wir in den Folgejahren durch. Das heißt, wir schauen uns jedes Jahr mit dem Unternehmer zusammen an, was ist denn passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wo ist was angepasst worden? Und was kommt dann wieder für ein Rating raus? Das heißt, er kriegt praktisch jedes Jahr, nämlich genau was du sagtest, das kann keine statische Größe sein, sondern es muss einfach eine dynamische Größe sein, weil es verändert sich was, es ein neuer Wettbewerber siedelt sich relativ nah an oder wie auch immer was passiert, dann muss darauf reagiert werden. Also diese jährliche Aktualisierung ist extrem wichtig.
Das stimmt. Lass uns jetzt nochmal die Einleitung abschließen. Und magst du mir verraten, welches Unternehmen du bewunderst und warum?
Welches Unternehmen ich bewundere? Also lass es mich so sagen, sonst würde ich ja mich irgendwie fast selber verraten. Ich bewundere diese kleinen Unternehmer, ja, die einfach ihren Mut zusammennehmen, die jetzt keine großen Vermögen haben aber eine gesicherte finanzielle Ausstattung und einfach ihrer Leidenschaft folgen und sagen, Mensch, wenn ich jetzt noch einen hätte, der mir hilft, rechts und links mich unterstützt, weil ich muss wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob eine GmbH für mich die beste Rechtsform wäre, ich weiß jetzt nicht, wo der Standort sein müsste, den ich bräuchte, dazu brauche ich jemanden, aber ich kann Fliesen legen, ich kann Brote backen, ich kann Wände malern, das kann ich ohne Ende von Montag früh bis Samstag spät, dann mache ich das und da verdiene ich mein Geld, da fühle ich mich wohl und vielleicht habe ich mal später 3, 4 Lieferwagen oder mal 10 Mitarbeiter. Das sind keine großen Träume, die da entstehen, sondern einfach einer sagt, ich kann das und ist davon überzeugt und versucht es. Das finde ich unglaublich.
Ja, dieser Unternehmergeist, gell? Sich sozusagen selber zu machen, selber anzupacken, das ist wirklich wertvoll. Magst du uns noch ein paar Hintergrundinformationen geben zu deiner Person? Was zeichnet dich aus?
Ja, also vielleicht auch zu den Gründern von Smart Access. Was haben wir gemacht? Einfach, wir haben einfach gesagt, wir kommen alle aus großen Konzernen. Könnt ihr jetzt schon mal sagen, ach, dann habt ihr ja auch keine Selbstständigkeit erlebt. Doch, dies haben wir nämlich immer auf der stärkeren Seite. Auf der Bankseite, auf der Versichererseite, auf der Franchisegeberseite, wo wir uns durchaus klar war, was dort, ich sag mal, auf der anderen Seite, auf der vermeintlich kleineren, schwächeren Seite, wo einfach Ressourcenmangel besteht, was dort passiert. Und wir haben uns einfach zusammengetan und gesagt, das können wir tun. Auch jenseits von, ich sag mal, dem Thema Startup, also wirklich dem Hype um die Startups, dem Hype um Funding-Geschichten, um Entwicklungen, um Unicorns, die ganzen Themen, die berühren den, ich sag mal, den Fliesenleger nicht. Sondern der sagt einfach, wow, das ist irgendwie großartig, vielleicht liest das mal, aber der überlegt, ob er im Ende des Jahres noch einen zweiten Lieferwagen liest, weil es könnte interessant werden und er könnte damit möglicherweise noch mehr Kunden bedienen. Das sind eigentlich so die Themen, die uns da beschäftigt haben und wir haben einfach gesagt, ja, digital muss es sein, natürlich, es muss hocheffizient sein, aber man braucht auch große Partnerschaften. Man muss schon den Partner gefunden haben, weil sonst müsste ihn ja, ich sage jetzt nochmal, der Bäcker noch suchen, also die Bank noch suchen, den Versicherer noch suchen. Die Zeit hat er nicht und er weiß auch nicht, wen er nehmen soll. Ja. Und was auch natürlich wichtig ist, dass auch diese Partner sich untereinander natürlich vernetzen. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich eine Absicherung treffe, akzeptiert die eine Bank, zu der ich gehe. Wenn ich das nicht vorher abgecheckt habe, kann ich es nicht wissen. Das sind also Themen, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir müssen es ihm leicht machen. Und wie gesagt, es ist nicht ein Ersatz, ich sage mal, ein digitaler Ersatz eines Businessplans, den ich sonst im Internet mir runterladen kann, sondern es ist sein Backoffice, es ist seine E-Akte, die er eigentlich bis zum Verkauf seines Unternehmens führen kann.
Ja, also Partner ist ein ganz wichtiger Punkt. Gib uns erstmal einen Einblick auf die Partnerseite beim Rating. Also, wie macht ihr das? Mit wem arbeitet ihr zusammen?
Also, wir haben das große Glück, dass wir den Professor Dr. Schneck kennengelernt haben, schon in der ersten Zeit unserer Entwicklung, der sich vor einigen Jahren damit beschäftigt hat, nämlich gerade bei jungen Unternehmen die Thematik von qualitativen Erfolgsfaktoren, ob das jetzt Skills nennen, also sprich die Idee, der Markt, die Trends bei den Kunden, also diese Themen aufzunehmen, weil natürlich diese jungen Unternehmen eine Schwäche haben, wenn man so will, nämlich die Schwäche, dass sie die Historie nicht abbilden können über Zahlen. Ja. Da sind wir auch sicherlich ziemlich eingefahren, dass wir gesagt haben, ja, wenn mir einer 3-Jahres-Abschlüsse zeigt, dann sage ich dir, wie der die Zukunft entsprechend gestalten kann. Das halte ich für schwierig und schon gar für schwierig, wenn wir bei Unternehmen reden, dass sie vielleicht ein Rumpfgeschäftsjahr haben mit einem ersten kleinen Jahresabschluss, dann haben sie vielleicht noch den zweiten Jahresabschluss. Da wird angefangen, da wird probiert, da geht auch noch nicht alles gerade, auch wie man in der Planung gesehen hat, nicht ganz gerade. Und wie gesagt, der Professor Dr. Schneck hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt, hat dann einen entsprechenden ein Rechenmodell entwickelt, hat den auch sogar akkreditieren lassen bei der ESMA, also sprich bei der höchsten Stelle, hat dann auch eine Ratingagentur sogar gegründet, um einfach zu zeigen, Leute, es geht. Es geht, man kann auch diese jungen Unternehmen, kann man sogar raten, auch wenn sie nicht 3-Jahresabschlüsse hat. Man kann sogar eine Ratingagentur in Deutschland, eine unabhängige, gründen. Und der Professor Dr. Schneck ist auch bei Smart Access auch ein Gesellschafter. Das heißt, wir nutzen diesen Rechenkern von ihm und können entsprechend, um das mal so ein Beispiel zu sagen, wir können entsprechend mit einer Trendschärfe von fast 90% erkennen, ob dieses Unternehmen möglicherweise nicht in der Zukunft erfolgreich ist. Das macht erstmal, wie gesagt, und das auch nochmal, ich betone es nochmal, es geht um den Unternehmer. Er muss wissen, ob sein Konzept erfolgversprechend ist oder nicht. Und dann teilt er es der Bank mit. Und die sagt natürlich, wenn es erfolgversprechend ist dann und gut gerated ist, dann machen wir es. Aber wie gesagt, wir sehen, dass diese Information gab es noch nie, weil das erste Rating, was ein junger Unternehmer eigentlich erfährt, ist das, dass die Bank gesagt hat, ja oder nein. Warum es so ist, erfährt er auch nicht. Das heißt, der erste Berührungspunkt, den er eigentlich hat, ist, irgendwann sagt ihm eine Bank ja oder nein. Ja. Und wir können das im Vorfeld schon genau durch entsprechend analysieren, wo sind Schwächen, wo können die Schwächen ausgemerzt werden, sodass er dann wirklich ein entsprechendes, erfolgversprechendes Konzept vorweisen kann.
Und wie hoch ist die Quote, wenn jetzt das Rating von euch sagt, ja, das könnte was sein für die Zukunft? Und widerspricht die Bank in manchen Situationen noch?
Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich hat die Bank natürlich die Hoheit der Kreditentscheidung. Das ist zweifelsfrei da. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Konzept hat und es ist gerated und es ist sehr fundiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es entsprechend angenommen wird. Und was wir ja auch machen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Florian, es ist ja nicht so, dass wir wie eine Kreditvermittlungsplattform arbeiten. Das heißt, wir haben nicht 100 Banken, denen wir dann in irgendeiner Auswahl oder auch gar nicht Auswahl, schicken wir dann diese Finanzierungsanfragen, sondern wir haben 3, 4, 5 Banken, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, die also genau uns sagen, was sie gern hätten, wo sie Schwerpunkte setzen, wo sie Risiken sehen, wie auch immer. Und so, somit können wir also dann diesen Auswahleffekt sehr stark senken.
So wie ich das mitbekommen habe aus meiner Erfahrung auch als Analyst, so eine Bank möchte ungern so kleine Tickets aufnehmen.
Ja.
Weil kleines Ticket heißt auch, ja, viel Aufwand für so eine Bank. Wie verbessert ihr das?
Der Schlüssel dazu ist das Wort Standardisierung. Das heißt, wir haben den konkrete Prozesse, digitale Prozesse, einmal für die Zielgruppe der Gründer, die also noch nicht am Markt aktiv sind, plus den Unternehmen, die noch nicht 12 Monate aktiv sind, aber schon am Markt tätig sind, und einen anderen Prozess, der dann für die Unternehmen ist, die schon mehr als 13 Monate am Markt sind. Und ja, wenn man jetzt jede einzelne Anfrage individuell wäre, so seltsam das klingt, sie ist individuell, weil es sind individuelle Menschen mit einem individuellen Konzept, mit einer gewissen Kreativität, aber dennoch kann man es standardisieren. Das heißt, unsere Bankpartner, mit denen wir auch diesen Prozess auch entwickelt haben, auf der Finanzierungsseite kriegen eigentlich immer den gleichen Prozess, die gleiche Anfrage mit den gleichen Bewertungskriterien, sodass sie sagen können, okay, ich muss dich nochmal suchen. Beispiel, ich weiß, dass dort die Liquidität wie folgt ausgerechnet ist über 5 Jahre und so und so. Oder ich weiß auch, dass immer die Ausweiskopie vor der Rückseite vorhanden ist. Ich brauche da nicht suchen, weil wenn sie es nicht wäre, würde ich diese Anfrage nicht bekommen.
Ganz, ganz spannend. Und wie ist die Idee zu diesem Ökosystem für euch entstanden? Und warum habt ihr gerade diesen Namen gewählt?
Ja, also sie ist wirklich sehr, sie hat sich entwickelt. Die Idee hat sich, also auch unsere Idee hat sich entwickelt. Also da würde ich das gleiche Thema mit dem Puzzle nehmen. Wir hatten am Anfang das Gefühl, wir wollten eigentlich eine extrem gute Finanzierungsanfrage generieren. Einer Banken finden, die auf diese Anfragen relativ schnell reagieren könnten, wo auch ein Datentransfer schon vorhanden wäre und. Haben aber dann festgestellt, dass die Banken uns überwiegend mitgeteilt haben, ihr seid auf einem sehr guten Weg, aber es ist noch zu kurz. Nur eine Anfrage reicht uns nicht. Wir hätten ganz gern noch das Thema gelöst, wie sind diese Kleinunternehmer, diese Gründer abgesichert? Jetzt kommen wir in ein Problem, also eigentlich ist es immer das gleiche Ressourcenmangel, dass diese jungen Unternehmer noch nicht, ich sag mal, 5, 6 Häuser haben, wo sie Grundbucheinträge anbieten können, sondern sie haben das noch nicht, weil sie wollen ja da sich selbstständig machen, damit sie das mal kriegen. Ja. Aber sie haben es heute noch nicht. Also schwierig, also gerade diese, ich sag mal, üblichen Sicherheiten, Grundbucheinträge oder so Bürgschaften oder sonst etwas, ist schwierig. Wenn sogar eine kleine Eigentumswohnung irgendwo, ich sag mal, in Baneneike wäre, wer soll sich die anschauen und bewerten? Der Aufwand ist viel zu hoch. Also war unser Ziel, wir müssen es schaffen, dass die Banken auf die üblichen Sicherheiten verzichtet. Ja, das ist machbar, wenn, wie gesagt, das ist das Thema mit Absprache zwischen Versicherern und Banken. Sie tun es dann, wenn sie natürlich, und das ist einfach so Realität, diese jungen Unternehmer sind sehr stark auf bestimmte Kernkompetenzen einer Person ausgerichtet. Das ist meist der Fliesenlegermeister mit seinen 2 Gesellen. Das kann aber auch der Zahnarzt sein mit seinen zwei Hilfen. Das ist immer eine Person, die sehr stark ist. Wenn diese Person ausfällt, gesundheitlich ausfällt, befristet oder unbefristet, denken wir mal das Beste, dann wackelt dieses Konstrukt und die Bank hat, kann man verstehen, Angst, dass da was passieren könnte, dass da möglicherweise die Restschuld nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und das haben wir mit Versicherungspartnern gelöst. Das heißt, bei uns kann auf diese üblichen Sicherheiten verzichtet werden, was super ein wesentlicher Vorteil ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist sehr spannend. Und was möchtet ihr auf eurer Plattform noch anbieten? Was ist langfristig denkbar?
Also was wir noch anbieten werden oder die nächsten Schritte, weil sie einfach auf der Hand liegen, ist das Thema Nachfolge. Also A, haben wir es auch das noch nicht gelöst. Und B, ist es gerade für die kleinen Unternehmen ein extrem hoher Problem, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das geht dann bald fast dann dazu, dass einmal der bisherige Unternehmer oder Eigentümer ewig lang noch arbeitet, wo man sagt, vielleicht ist er schon 68, 70, 72 und er findet einfach keinen. Er findet keinen, der dieses Unternehmen, das er ewig lang aufgebaut hat, übernehmen will, weil es auch wiederum ein Problem ist. Ein Kapitalgeber würde ja nicht, ich sag mal, den Kaufpreis finanzieren, sondern der finanziert ja ein Konzept, wo dieser Kaufpreis integriert ist. Das heißt, er sagt, okay, ich würde jetzt die 500.000 finanzieren, wenn mir der Nachfolgekäufer mir deutlich machen kann, dass er nicht nur die 500.000 ihm zurückzahlen kann, sondern auch entsprechende Verzinsung und davon leben kann und möglichst sehr erfolgreich ist. Das heißt, auch dort matchen wir wieder das Thema, dass wir einmal uns dieses Unternehmen, was zu verkaufen ist, sehr genau anschauen, wir bewerten es. Und auf der anderen Seite suchen wir gleichzeitig jemanden, der es übernehmen kann. Davon gibt es sehr viele, die einfach als Nachfolgekäufer in Frage kommen. Aber das muss gematcht werden und erst auch dort kann man sagen können, wenn auch der Kaufpreis finanzierbar ist, dann ist es sicherlich ein gutes Matching zwischen Verkäufer und Käufer. Aber meist ist es so, dass bei den heutigen Plattformen es einfach nur ein Angebot ist und das Angebot meist nicht so umzusetzen ist.
Also gerade die Zielgruppe der Nachfolge, die ist auch extrem groß, weil da stehen ja von Jahr zu Jahr mehr Unternehmen an. Das ist dann schon ganz spannend und die haben genau das Problem, dass sie halt ein Grundgesamtkonzept bieten müssen, dass sie eine Finanzierung bekommen.
Ja. Und es gibt auch, Florian, es gibt auch natürlich die Frage, die sich diese unsere Unternehmen ja stellen, okay, wenn ich das jetzt alles mache und ich gehe da mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit dran, dann ist das mal später meine Altersvorsorge, die ich mir da aufbaue.
Ja.
Der hilft mir dann, diese zu monetarisieren. Und da sprechen wir jetzt nicht von großen Unternehmenswerten, sondern einfach mal, was sagt, Mensch, pass auf, da ist was aufgebaut worden, das kannst du nutzen, darauf kann man aufbauen und sich weiterentwickeln. Wer zahlt dann das Geld? Das kann ja in unterschiedlichen Möglichkeiten sein, ob das Cash front-up ist oder über eine Leibrente oder in welchen Form auch immer. Aber das fragen Unternehmer auch, wenn sie jetzt sogar starten, wo man sagen könnte, naja, das ist ja noch ein bisschen, aber sie wollen es irgendwie wissen. Also als wenn man ein Haus baut und sagt, Mensch, was wird denn das später mal wert sein? Das ist nichts anderes die Frage.
Sehr spannend. Und wie kommt man an die Unternehmer ran? Wie läuft bei euch sozusagen der Vertrieb?
Der Vertrieb läuft einmal sicherlich über unser Beraternetzwerk, wo einfach jemand gefunden wird. Dann haben wir natürlich unsere eigenen Wege, das heißt über unsere Plattform, über Kooperation mit Verbänden, über entsprechende Marketingmaßnahmen, die wir treffen. Das heißt, da ist wirklich sehr viel, auch sehr viel Potenzial da natürlich, um entsprechend da eine Ansprache zu finden. Unser Konzept ist allerdings auch nicht für jeden geeignet. Also wenn ich zum Beispiel Nebenerwerbsgründer, da sagen wir einfach, der ist noch nicht so weit. Das ist ja auch meist immer so ein Nebenerwerbsgründer, heißt ja meist mal so ein Sprungbrett. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich möchte so viel investieren und dann gucke ich mal. Und meistens sehen wir so, wie unsere Erfahrung ist, wenn dann, ich sage mal, der Groschen gefallen ist, man sagt, ich will das richtig machen, das ist gut, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner vorher sicherlich nicht.
Weil vorher die Ausfallquote noch zu hoch ist, oder?
Weil einfach das Gesamtkonzept ist noch nicht da. Das ist wirklich eine Idee, die in einem gewissen Grenzen umgesetzt wird, um auch sicherlich, ich sag mal, Ausfallrisiko, irgendwelche monetären Schäden irgendwie gering zu halten, und man versucht irgendwas so nebenbei. Das ist gut. Da haben viele angefangen. Gibt es ja viele Garagenfirmen, die heute sehr bekannt sind. Ja. Da haben sie angefangen. Aber dann ist meist so bei uns der Punkt, wo wir sagen können, okay, lass uns das mal anschauen. Es gibt, also auch vielleicht da noch einen Punkt, während dieses Konzeptes sehen wir auch, wo Schwachstellen sind. Das heißt, wir sehen auch, es wäre besser, man nimmt noch einen dazu, der über die Kernfähigkeiten verfügt. Auch das kann man aufbauen. Also unser Thema, weil du ja vorhin sagtest, wo ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist, dass du eigentlich über ein Szenario, Technik, dein Konzept entwickelst. Es gibt nicht so, dass man sagt, hier ist ein Businessplan und man sagt, der ist nicht gut. Sondern es wird bei uns entwickelt, es wird alle Bereiche, alle Themenbereiche werden einzeln gescored. Das heißt, man sieht überall, bin ich dort stark, bin ich dort schwach? Wo bin ich stark, wo bin ich schwach? Man kann es sofort ausgleichen. Und das ist natürlich das, was zum Beispiel Banken oder Kapitalgeber sehr stark schätzen. Weil es ist ein fertiges Konzept, ein durchdachtes, fertiges Konzept.
Absolut. Wo möchtest du in 5 bis 10 Jahren stehen? Was möchtest du erreicht haben bis dahin?
Also unser Traum, und auch wir sind ja Selbstständige, deswegen dürfen wir auch was träumen. Unser Traum wäre, dass wir oder dass man in ähnlicher Form diese kleinen Unternehmer über eine derartige Form einer Plattform entsprechend als Standard ansehen könnte. Das heißt, dass man dort irgendwie jeder sein Konzept entsprechend entwickeln kann oder mit einem Berater entwickeln kann oder in welcher Form auch immer dann, dass wir das praktisch bis zur Perfektion treiben, weil ein großes Thema ist ja bei diesem Kleinunternehmer ist jetzt Faktor Zeit. Ja. Der Faktor Zeit heißt, jetzt sitzen wir in München, da kannst du dir vorstellen, wenn du da einen Vermieter findest, der dir als Gründer seinen Laden anbietet, den du mieten kannst, und er wartet dann 6-8 Wochen auf eine Antwort, ob du ihn auch nehmen willst oder kannst, dann ist er weg. Ja. Wenn du gute Mitarbeiter, Freunde hast, die sagen, Mensch, ich fange sofort an, wenn du Ja sagst, dann bin ich dabei, und du sagst 7, 8, 9, 10 Wochen nichts, dann ist der auch weg. Das heißt, dieser Zeitfaktor das haben wir schon sehr oft erlebt, kann alles kaputt machen, was man aufgebaut hat. Ja. Bis zu dem Kunden, der sagt, Mensch, ja, wenn du dich selbstständig machst und mir mein Haus fließen kannst in den nächsten 6 Wochen, dann kriegst du den Auftrag. und da kommt nichts. Das sind also Themen, und dieser Zeitfaktor ist extrem. Deswegen haben wir uns auch in der gesamten Darstellung auf der Plattform, ist alles extrem effizient ineinander verknüpft. Das heißt, es geht sehr schnell, sodass man auch dann zu diesen Ergebnissen kommen kann und zu dem klaren Aussagen, ja, ich miete und ja, ich biete Leuten einen Arbeitsvertrag an, wie auch immer.
Magst du mir nochmal Einblick geben, wie das Erlösmodell aussieht? Die Plattform hat ja gewisse Fixkosten, die du irgendwie decken musst.
Ja, natürlich. Also einmal ist es eine Plattform, deswegen gibt es Nutzungsgebühren. Ich nutze die Plattform, das sind aber wirklich kleinere Beträge. Wir bieten ja auch entsprechende Tools an, also einmal ein Tool für einen Persönlichkeitstest, wo es nicht darum geht, ob der Unternehmer jetzt ein guter oder ein schlechter selbstständiger Unternehmer ist, sondern ob seine Fähigkeiten zu dem seines Konzeptes passen, ob es da eine hohe Übereinstimmung gibt. Was auch nicht heißen soll, wenn es nicht gibt, dass es dann vorbei ist, sondern man muss dann nur andere Personen noch mit integrieren. Nice. Das ist nicht selten der Fall, und das ist einfach ein gutes Medium, um auch sich selber den Spiegel vor Augen zu führen und sagen kann, so wirkst du. Das ist ein Online-Test, den wir mit einem sehr renommierten Partner entsprechend aufgebaut haben. Oder auch unsere Marktanalyse, wo wir wirklich sagen können, ja, dieser Zielkunde, den wir entwickelt haben, den gibt es in ausreichendem Maße in deinem Absatzgebiet. Würde man so in einem grundsätzlichen Businessplan nicht finden. Bei Großunternehmen findet man es auf alle Fälle, natürlich auch bei den Kleinen nicht. Auch da gibt es entsprechende Nutzungsgebühren. Das Rating ist dann wirklich auch ein Tool, wo es Nutzungsgebühren gibt. Und wie gesagt, und dann begleiten wir ja den Unternehmer über seine gesamte Kreditlaufzeit, wo er dann entsprechend auch sowohl eine Fee zahlt für die Tools als auch für die Plattform.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zahlen dann hauptsächlich die Gründer, oder bekommt ihr auch von der Bank?
Auch von den Beratern. Also auch den Beratern liefern wir ja praktisch einen Werkzeugkasten, wenn man das mal nochmal so sagen darf, ja. den sie so auch noch nie hatten. Auch die zahlen uns entsprechende Nutzungsgebühr. Und ja, natürlich auch Banken und Versicherer, die Plattform nutzen, die einen eigenen Account haben auf unserer Plattform, geben uns dann auch entsprechende Vergütung für die Leistung, die wir ihnen anbieten.
Absolut. Nach welchen Kennziffern steuerst du das Unternehmen? Was schaust du dir da regelmäßig an?
Wenn wir das nicht können würden, wenn wir diese Analysen machen, dann könnten wir sie nicht anderen Leuten beibringen.
Jetzt möchte ich ein Muster hören.
Ja, genau. Ja, das können wir wirklich sehr gut. Wenn du mich im Moment fragst, was mein größter Fable ist, ist einfach die Zufriedenheit mit der Anwendung der Plattform, die wir ständig messen, sowohl auf der Beraterseite als auch auf der Anwenderseite, also auf Nutzerseite, Gründer und Jungunternehmer, was für uns sehr wichtig ist, die Schnelligkeit, wie schnell die Prozesse laufen, wie fehlerfrei sie laufen, das ist im Moment unsere Kernthematik. Das andere ist natürlich klar, wie werden die Tools genutzt? Werden die Ergebnisse interpretiert? Auch da gibt die Plattform Hilfen. Das sind also eigentlich so diese Qualitätskriterien, die uns im Moment gerade sehr, sehr beschäftigen. Das andere natürlich ist genauso, wir haben genauso eine Rentabilitätsthematik oder Liquiditätsplanung wie andere auch. Aber wie gesagt, im Moment, wenn ich das so sagen darf, die Präferenz liegt gerade im Moment auf den qualitativen Kriterien.
Kann ich gut nachvollziehen. Eine Frage, die mich immer besonders interessiert: Wenn wir träumen dürfen und im Prinzip Ressourcen und Personal keine Rolle spielt, welche Themen würdest du da mit deiner Firma noch angehen?
Ja, also es gibt wirklich ein Thema, was auch gar nicht so weit geträumt ist, aber vielleicht in der Umsetzung vielleicht ein bisschen schwierig ist. Es ist natürlich immer auch für die gesamte Plattform gibt es halt auch sicherlich das Thema der Ressourcenknappheit. Wenn man sich also ungefähr vorstellen könnte, dass der deutsche Markt, also um da mal so ein paar Zahlen zu sagen, der deutsche Markt, dieser Kleinunternehmer ist etwa bei 2,3 Millionen Unternehmen. Das ist eine ganze Menge. Um nicht zu sagen, es ist über 90% unser Gesamtunternehmen. Das heißt, das ist der größte Anteil.
Ja.
Man muss ungefähr rechnen, dass von diesen 2,3 Millionen kann man ungefähr als Daumengröße nennen, haben etwa 30-40% jährlich irgendwo einen Investitions- oder Finanzierungsbedarf, den sie nicht mit internen Mitteln decken können. Also schon gewaltig. Wenn man denkt, dass diese Unternehmen, und das können wir auch so bestätigen, irgendwo einen Durchschnittskapitalbedarf haben, der liegt irgendwo zwischen 150.000 und 165.000 Euro. Dann wissen wir, was dafür für ein Gesamtvolumen möglicherweise dahinter steht. Das wird keine Bank und auch keine große Bankengruppe decken können.
Ja.
Da kommen wir an Grenzen. Die Idee, die wir auch schon, ich sag mal, auch schon im Rahmen von der EU oder in EU-Diskussionen verfolgt haben, ist einfach das Thema, warum kann man es nicht so gestalten, dass man einen, ich sag mal, einen Fonds, Florian, da bist du ja wirklich mittendrin im Thema, einen Fonds entwickelt, wo praktisch, und die Bereitschaft wäre da, wo praktisch der, ich sag mal, der griechische Restaurantbesitzer Anteile erwirbt, damit ein österreichischer Bäcker entsprechend finanziert werden könnte. Also diese Bereitschaft, das ist ja ein Riesenmarkt, der da entstehen könnte. Der ja, natürlich ja, regulatorisch sehr, sehr aufwendig ist, aber also so eine Idee, wo man sagen könnte, Mensch, das wäre schon da, diese Bereitschaft wäre schon da. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen auch, die sagen, Mensch, ich würde gerne, ich habe vielleicht Glück gehabt, ich war gut, ich habe die beste Zeit genutzt, ich würde gerne was zurückgeben. Ja, ich würde gerne für einen bestimmten Zinssatz, natürlich möchte ich auch mein Geld nicht verlieren, würde ich gerne in irgendeinen Topf, sage ich mal, Geld investieren oder Geld zur Verfügung stellen, damit kleine Unternehmen in Europa gefördert werden, damit dieser Gedanke weitergetragen wird. Und natürlich würde sich dieser griechische Restaurantbesitzer nicht in einem Friseur in Dortmund beteiligen. Natürlich, er kennt ihn nicht, er würde es nicht machen. Aber er würde das, ich sag mal, in der Gesamtheit, wenn man das in der Gesamtheit sehen würde, würde er durchaus sagen, gut, dann gebe ich jetzt die 100.000 Euro, lege ich dort an, kriege ich meinen Zins. Muss nicht der höchste Zins sein, aber schon sicherlich abgesichert sein, natürlich. Und mit diesem Geld könnte man andere Unternehmen helfen in Europa. Das ist für uns ein Traum. Den träumen ganz viele. Das ist also so weit weg ist es nicht. Aber in der Umsetzung, weil einfach unglaublich viele beteiligt werden, ist es schon eine große Herausforderung. Aber das ist unser Traum.
Aber das ist schon eine sehr schöne Plattform. Also ist schon ein super Traum. Aber inwieweit unterscheidet sich das für dich von diesen typischen Crowdfunding-Plattformen?
Weil sie einfach nicht, also man sammelt eigentlich nicht für irgendeine, also eine individuelle Idee, sondern man sammelt für die, ich sag mal, das Kleinunternehmertum, den kleinen Mittelstand in Europa. Das fühlt sich nicht nur gut an, hört sich gut an, aber es ist ja auch gut.
Das ist gut.
Und man könnte sagen, ich brauche jetzt nicht von einem Milliarden oder Hunderte von Millionen, die er wahrscheinlich nicht geben könnte oder wollte, sondern man sammelt einfach das Geld auf und auf der einen Seite sammelt man Ressourcen, die man auf der anderen Seite sehr gut verteilen könnte. Und unsere Plattform könnte genauso gut in Italien oder in Frankreich oder in Portugal angewendet werden. Es ist immer das Gleiche. Ja. Man muss da sehr individuell so ein bisschen anpassen, ob das jetzt in der Legal-Bereich ist. Oder auch hier und dort im Bilanzbereich ist sowas etwas, aber mehr ist es nicht. Ansonsten ist es das Gleiche.
Ja. Und auch gesellschaftlich wäre das ein Riesenschritt.
Ja.
Weil wenn du die Finanzierung vereinfachst von kleinen und mittelständischen Unternehmen, da hängen ja auch viele Jobs dran.
Ja.
Das würde ja auch einen riesen Wirtschaftsmotor erzeugen.
Ja. Und wie gesagt, also was mich da entsprechend motiviert, ist einfach, dass es unglaublich viele Unternehmer gibt, die das machen würden.
Ja.
Die das sagen würden, Mensch, das ist genau das, was ich mir vorstellen würde. Ich kenne ja sonst keinen, dem soll ich jetzt Geld leihen oder irgendwie sonst was, sondern auch in kleineren Summen. Kleineren Summen machen viele Menschen auch große Summen. Das kann ja auch vielleicht erstmal begleitend sein zu Banken oder in irgendeiner Weise ergänzend sein, aber vielleicht auch dann sogar, dass die Banken diesen Bereich ergänzen können. Das wäre so eine Thematik, die wir also sehr oft schon mal so durchdacht haben und uns überlegt haben, wie könnte man das jetzt ins Größere aufbauen?
Ja,
das ist. Weil die Probleme, nicht nur im Dachbereich, also wir haben auch Kontakte zu anderen, in andere Länder rein, sind eigentlich die gleichen. Im Prinzip könnte man fast sagen, wir sind fast ein bisschen, werden wir beneidet, also für unseren Mittelstand auf alle Fälle, für die Förderprogramme auch, weil sie hier und dort gar nicht in der Form gar nicht auftauchen in anderen Ländern. Aber dann geht es ja wirklich unser Thema ist ja praktisch die Konzeption, die Umsetzung, die Begleitung. Das ist das, was uns interessiert. Und ich bin davon überzeugt, man könnte das gestalten, ohne irgendjemand was wegzunehmen, weil es ist einfach eine Sache, die sich von sich selber entwickelt und sich selber allen Vorteil gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Banken halt irgendwo ihre Grenzen haben. Sie werden es nicht weiter tun. Und was machen wir dann? Dann machen wir dann bremsen wir und machen wir nicht mal weiter, wäre zu schade.
Ja, die Banken werden ja sozusagen aus der Kreditvergabe rausreguliert. Das hat mal Jamie Dimon gesagt und es stimmt auch. Also,
ja, natürlich. Und auch wenn Sie jetzt wirklich eine Bank 100 Millionen oder 200 oder 300 Millionen investiert in diese Kleinkredite, ist irgendwo dann das Ende. Irgendwo ist es immer da. Und dann, was machen wir dann? Und da gäbe es, glaube ich, wirklich meines Erachtens tolle Möglichkeiten, auch den Zins abzusichern, auch das Ausfallrisiko für den jeweiligen kleinen Anleger abzusichern, sodass das für ihn auch individuell ein wirtschaftlich attraktives Paket sein würde.
Ja, finde ich sehr gut. Vielen Dank.
Also wir träumen da noch ein bisschen weiter.
Ja, absolut. Träumt. Ich drücke die Daumen, dass ihr diesen Traum umsetzen könnt. Das wär wirklich wertvoll für die ganze Gesellschaft. Jetzt hatten wir, sagen wir mal, hauptsächlich die Brille jetzt auf Deutschland. Besteht für euch die Möglichkeit auch noch, ja, das gleiche Thema anzugehen in Österreich, Schweiz, Frankreich?
Ja, absolut, ja. Also auch dort haben wir natürlich schon unsere Fühler ausgestreckt, weil es einfach der Prozess so ähnlich ist in der Gesamtabfolge, dass man das also relativ leicht austauschen kann mit überschaubaren Anpassungen, sodass man, deswegen war unser Gedanke auch so, dass wir sagen können, Mensch, also das ist eigentlich eine Grundplattform, die man in jedem europäischen Land nutzen kann für diese Zielgruppe.
Hattest du auf deinem Weg jetzt als Unternehmer einen Mentor oder ein Vorbild?
Hatte ich einen Mentor. Also ein Mentor ist mit Sicherheit Herr Professor Schneck, weil er einfach uns auch in dieser Thematik sehr weit gebracht hat. Auch, ich sag mal, in Phasen, und die hatten wir auch, wenn man das über Jahre hin entwickelt und da braucht man Jahre dafür, gibt es immer halt auch Phasen, wo man einfach schnell gewillt ist, nochmal vielleicht irgendwie aufzuhören, aufzugeben. Oder auch den Weg vielleicht sogar zu verlieren, dann würde ich den Professor Schneck sicherlich als extremen Mentor ansehen. Auch, ich sag mal, auch an andere, die uns begleitet haben, sind da wirklich auch seit über Jahre uns begleitet haben, kann man da wirklich als Mentoren ansehen, ja.
Ein Thema, was wir noch nicht gestriffen sind, war im Prinzip die Buchhaltung, das Controlling. Das bietet ihr ja sozusagen auch an auf der Plattform.
Ja. Ganz, ganz wichtige Geschichte, also hat auch natürlich seine Historie. Wenn du bei Banken fragst, du wirst es wahrscheinlich auch genauso wissen, ist das Thema, ich bekomme eine BWA, ich bekomme sie pünktlich, ich bekomme sie vollständig. Ein großes Thema bei den Banken, sie müssten sie eigentlich jedes Mal abfragen, aber die Realität ist eine andere. Das heißt, sie kommen in der Regel zu spät, sie kommen unvollständig, sie werden auch zu wenig gelesen und interpretiert. Die Steuerberater haben gar keine Zeit mehr, sie zu erklären, einem kleinen Unternehmen zu erklären. Also haben wir uns gesagt, okay, das ist auch ein Thema für uns, das muss ein Thema sein, weil, wie gesagt, man kann darüber sprechen, wann sind die Öffnungszeiten, man kann das alles planen, aber nach der Finanzierung muss man die Tür aufschließen und dann beginnt wirklich die Überprüfung durch den Markt. Ist das wirklich so, wie man sich das vorgestellt hat? Das ist ein ganz anderes Thema. Also was haben wir uns so vorgestellt? Ja, wir haben natürlich diese Thematik BWAs, das ist nun mal eine Thematik, haben wir so gelöst, dass wir ein digitales Steuerberatungsbüro angeschlossen haben, das uns also automatisch die Daten über die DATEV-Schnittstelle liefert. Das heißt, wir können jeden Monat werden die Ist- und die Planzahlen verglichen, um schon mal zu erkennen, passiert da irgendetwas, sind da Planabweichungen, warum sind die dort? Ein anderer wichtiger Grund wichtiges Thema ist unser Liquiditätsmanagement. Warum? Weil natürlich die Planung ist eine Planphase. Da ahne ich etwas, da habe ich ein Gefühl für etwas. Manchmal weiß ich auch etwas relativ genau, aber irgendwo sind diese Maßnahmen für diese Planung, für das Unternehmen noch gar nicht abgeschlossen. Ja. Können ja auch nicht sein. Also was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, in der Konzeptionsphase werden Maßnahmen entsprechend beschriftet. Das heißt, ich sehe jetzt, ich möchte einen Mitarbeiter im nächsten Jahr, im März einstellen und stelle mir als Maßnahme, ich muss ihn suchen, ich muss ihn finden, Arbeitsvertrag und so weiter. Diese Maßnahme übernimmt das System von der Konzeptionsphase in die Steuerungsphase. Das heißt, man sieht in dem Liquiditätsmanagement, in der Steuerung, okay, in dem Monat will ich jemanden einstellen. Jetzt sehe ich, es läuft nicht so gut. Es läuft nicht so gut, wie ich dachte. Ich glaube, es wäre besser, wir verschieben das um ein Quartal. dann nehme ich diese Maßnahme, praktisch muss ich das jetzt so bildlich vorstellen, nehme ich die Maßnahme und verschiebe sie um 3 Monate. Das Gesamtkonzept über 60 Monate wird sofort angepasst und gerechnet. Ah. Was passiert dann? Was passiert jetzt da? Oder umgekehrt, ich habe, es läuft sehr gut, ich denke mir, Mensch, verdammt, die eine Marketingmaßnahme, die ich da geplant habe, auch vielleicht nur eine aufgrund der Budgetbeschränkungen, ich glaube, ich würde am liebsten noch eine machen und sofort hinterherziehen, weil das läuft so gut, dann setze ich eine neue Maßnahme ein und die Maßnahme wird dort entsprechend integriert und wieder wird das ganze System auf diese Maßnahme entsprechend berechnet. Ist auch eine sehr banale Frage, die wir halt oft bekommen haben, es ruft ein Unternehmen an und sagt, Mensch, Herr Flemming, ich würde mir am liebsten morgen 2 neue Lieferwagen leasen. Sagen Sie mal, kann ich mir das leisten? Das ist so banal, wie es nur ist. Ja. Natürlich kann man nicht sagen, ich denke schon, also ich habe ein gutes Gefühl, sondern was würden wir jetzt machen auf der Plattform? Wir würden auf der Plattform diese 2 Leasingfahrzeuge eintragen, würden gucken und sagen können, ja klar, kannst du das machen, mach's morgen.
Ja.
Also oder nein. Ne?
Die Planungssicherheit also steigt dann deutlich.
Man kann extrem, extrem sein Geschäftsmodell anpassen, modellieren, neu aufsetzen, verschieben. Man kann auch sagen, Mensch, die Maschine, die wir geplant haben für 30.000, kostet jetzt 35.000. Ist das drin? Mhm. Gibt man das ein und sagt, und das System sagt, ja, kannst du machen. Passt. Das ist dann wirklich Sicherheit. Und das kann er praktisch, die Ergebnisse kriegt er auf seiner App. Das heißt, irgendwo in seinem Lieferwagen sitzt er und sagt, Mensch, schauen wir mal, ob der Berater das schon gemacht hat. Hat er gemacht, oh, guck mal, alles ist grün, machen wir. So läuft das dann. Also es ist wie sein Backoffice.
Ja, das ist super spannend. Ja, das führt auch dazu, dass Fehler vermieden werden, dass man weniger Fehler macht. Unternehmer machen dennoch Fehler und lernen möglichst schnell daraus. Ja. Welchen Fehler hast du gemacht, auf den du besonders stolz sein kannst, weil du viel daraus entnehmen konntest, lernen konntest?
Also ja, also, wenn ich sage, welchen Fehler haben wir gemacht oder was ist uns oft vorgeworfen worden? Wir haben eine extreme Leidenschaft für dieses Thema entwickelt, eine Unbeirrbarkeit, wo wir gedacht haben, wir müssen auch große, starke Wände einreißen. Und haben uns also praktisch da auch, manchmal hatten wir schon gesagt, wir wären ein bisschen sturköpfig, haben uns eigentlich da wirklich, waren von unserer Idee begeistert und überzeugt, dass es das Richtige ist. Auch wenn man vielleicht ein paar Tage länger dran arbeiten muss, auch wenn man das im kleinsten Detail entsprechend planen muss, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ich würde den alten Spruch benutzen, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir es wahrscheinlich damals bei der Idee gelassen. Aber genau das ist ja das, was wir uns auch, oder was ich auch so an den Unternehmer schätze. Ja. Dass man einfach auch mal solche Situationen, wo es auch vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einfach durchsteht. Weil das lohnt sich. Es lohnt sich auf alle Fälle.
Das ist ein absoluter Tipp auch an junge Gründer.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Hast du noch ein Thema, was du gerne an junge Gründer richten möchtest?
Ich sag mal auch diese, also wie gesagt, das erste Thema war wirklich, mach ein Geschäftskonzept für dich selber und nicht für irgendeinen anderen. Es ist dein Geschäftskonzept, es muss zu dir passen, du musst das, ich sag mal, lieben, du musst da die Leidenschaft für haben und dann wird's auch erfolgreich. Das ist sicherlich ein Thema. Das andere Thema ist, wie gesagt, die Beharrlichkeit. Auch wenn die Businesspläne hier zum Teil erschreckend positiv sind, sage ich mal fast, und hier und dort man schon denkt, wann bauen wir uns ein neues Haus, ist immer das Thema, bleib auf dem Boden. Bleib auf dem Boden, es kommt auch zwischen, nach guten Zeiten kommen schlechte Zeiten, aber es muss im Schnitt, muss es zufriedenstellend sein. Und das ist auch ein Thema, was wir uns in dieser Begleitungsthematik nach der Finanzierung uns sehr hoch angerechnet wird, dass wir eigentlich wie so ein Feuerlöscher an der Wand sind. Wenn ich ihn brauche, ist er da. Er muss aber nicht jeden Tag da sein, muss er auch nicht, weil man kann selber sein Geschäft machen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich könnte jemand oder ich könnte es nutzen und ich stehe nicht alleine da. Das ist sicherlich ein Gefühl, was viele, viele Kleinunternehmer fühlen sich einfach extrem einsam. Und das spielt ja auch, ich sag mal, die Psyche, das Menschliche eine Rolle. Es gibt manche Lebensgefährten oder Lebensgefährtin von unseren Unternehmen, die sagen, Herr Flemming, ich glaube, Sie wissen mehr über das Unternehmen als ich von meinem Mann.
Ja, gut möglich.
Würde ich sagen, das ist hier und dort berechtigt. Die
Ja.
Vermutung. Aber das ist nun mal so, man muss sehen, dass man, dass der Unternehmer aber auch nicht sich zu sehr, also auch wenn es nicht gut läuft, einfach sich öffnet. Und auch das ist ein wichtiges Thema, Florian. Alle Partner von uns wissen, dass es auch mal schlecht laufen kann, weil es nämlich auch bei ihnen selber, obwohl sie große Partner, nicht immer gut läuft. Das Thema ist nur rechtzeitig. Rechtzeitig die Signale interpretieren und sagen, Herr Mensch, hier läuft was schief. Können wir die Versicherungsprämie 2 Monate stunden? Können wir den Kapitaldienst aussetzen 2 Monate? Dann haben wir uns erholt, da ist was passiert. Das konnten wir nicht voraussehen. Das ist alles möglich. Das ist möglich, nämlich in diesen Partnerschaften. Wenn ich natürlich keinen Bezug habe, dann ist es ja meist so, dass man dann erstmal sieht man noch nicht, dass es eine Schieflage gibt. Dann sieht man es, dann will man es nicht sehen. Dann versucht man es selber zu lösen. Es vergeht Unmengen von Zeit. Und zum Schluss ist halt das Thema, dass man dann sagt, es ist zu spät. Die Risikoeinschätzung bei der Bank ist eine andere geworden. Die Versicherung sieht größte Bedenken. Kann man eigentlich nur noch retten, was zu retten ist.
Dass es soweit nicht kommt, gibt es bestimmt auch gute Lektüre, die ja noch ein bisschen vorbereitet auf das Thema Gründen. Hast du zufällig irgendein Buch, was du empfehlen kannst?
Also ganz ehrlich, Florian, schau in unsere elektronische Akte rein. Da ist alles drin, was du brauchst. Alles an Informationen, alles an Hinweisen. Natürlich haben wir uns auch von dem einen oder anderen guten Buch inspirieren lassen. Aber wir haben auch gesagt, das sollte auch jeder vorher lesen und es ist auch gut, dass es das alles gibt. Aber wir haben es einfach so aufgebaut, dass er eigentlich alles hat. Also selbst das Googlen bräuchte er bei uns nicht. Genau wie kein Post-it-Zettel etc. etc. Es ist alles drin, es ist seine elektronische Akte. Und weil du vorhin sagtest, auf was wir auch besonders stolz sind, ist einfach, dass wir diese elektronische Akte als erster entwickelt haben für einen Unternehmer. Und dass sie komplett und wirklich, ich meine komplett, papierlos ist. Es gibt kein Papier bei uns.
Wow, das ist
Auch in
schon
der
sehr
Kommunikation
fortschrittlich.
mit den Versicherern, mit den Banken. Und da sind wir schon sehr stolz drauf.
Papierlos ist natürlich auch ein spannender Übergang. Hast du vielleicht einen Podcast, den du empfehlen würdest?
Ja, also am liebsten würde ich sagen, unseren eigenen. Aber ich würde mal sagen, Gründergrips wäre doch ein guter Podcast, oder?
Na gut, vielen Dank, das können wir jetzt so stehen lassen. Nee, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war
Sehr
eine
gerne,
sehr runde
Florian.
Sache. Oder hast du noch ein Thema, was du ergänzen möchtest?
Nein, ich fand es auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr offen. Hat viel Spaß gemacht.
Hat mir ebenso sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, Kai, und vielleicht sehen wir
Gerne.
uns in 2, 3 Jahren nochmal hier
Und
zum Interview und können
dann
fortsetzen.
diskutieren wir die Fondsache weiter, Florian.
Ja, genau. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, uns
Ich wünsche
auch.
dir alles Gute. Servus.
Ich danke. Danke, Servus.
Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrebs unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.